Hörsaal leider Gottes. Wir werden uns ungefähr oder vielleicht sogar mit noch einer schlimmeren Raumknappheit herumschlagen müssen. Also irgendwie müssen wir das bewältigen. Ich hoffe, ja. Naja. Ich werde selbstverständlich bei der Benotung der Prüfung dann die Gegebenheiten mit einfließen lassen. Also das wird die Sache dann vielleicht, naja, hoffentlich ein bisschen erträglicher machen. Aber sonst, wie gesagt, es tut mir sehr leid. Ich habe versucht, einen größeren Hörsaal zu bekommen, aber dem war nicht möglich. Gut. Grüß Sie. Prüfung wird, wie schon angekündigt, so ablaufen, dass eine Handvoll Sachfragen gestellt werden, Begrifflichkeiten, die im Rahmen der Lehrveranstaltung besprochen wurden und die Sie dann relativ kurz, vielleicht auch nur in Stichworten, darstellen sollen oder behandeln sollen. Stichworte heißt, dass die so gewählt sein sollen, dass ich verstehe, dass Sie den dahinterliegenden Zusammenhang verstanden haben. Ja? Also Sie dürfen sehr knapp antworten, Sie dürfen sehr, also wirklich müssen keine vollständigen Sätze sein. Es soll nur nach Ihrem eigenen Dafürhalten daraus hervorgehen, dass Sie, oder es soll für mich daraus ersichtlich werden, dass Sie eben mit diesem Zusammenhang, den Sie da beschreiben, vertraut sind. Ja? Da ist natürlich ein bisschen Gespür vonnöten, um das so hinzukriegen, dass es passt. Im Zweifelsfall ein bisschen mehr Information, als vielleicht Sie für zunächst notwendig halten. Aber ich denke, das sollte irgendwie hinzukriegen sein. Und darüber hinaus gibt es dann noch eine, und ich bin am Überlegen, vielleicht auch zwei oder eine andere, zu interpretierende Frage, die Sie in Form eines kleinen Essays abhandeln sollen. Also das sind dann, weiß nicht, irgendwie so vielleicht auch ein bisschen provokant gestellte Fragen oder gestreute Informationen von mir, die Sie dann im Rahmen eines kleinen Essays mal durchdiskutieren, wo Sie, und das ist besonders gefragt, auch sehr kritisch dazu Stellung nehmen können. Und zwar in jeder Hinsicht kritisch, also kritisch zu den Sachverhalten, die da, weiß nicht, zu behandeln sind, aber natürlich dann auch kritisch zu dem, was wir hier in der Lehrveranstaltung dazu besprochen haben und kritisch selbstverständlich auch zu dem, was ich dazu gesagt habe. Also wenn Sie da grundsätzlich anderer Meinung sind, als Sie glauben, dass ich es bin, dann sollten Sie da den Raum nützen, um mich darauf aufmerksam zu machen. Bitte, das wäre zu betonen, also im Rahmen einer gepflegten Wissenschaftlichkeit, sprich mit guten Argumenten. Ne? Also nicht nur, naja, das glaube ich grundsätzlich nicht, sondern schon mit, sagen wir mal, Argumenten und wenn es geht, dann auch vielleicht mit kleinen Verweisen oder was auch immer, um mir klar zu machen, worauf sie sich beziehen. Ne? Ja. Zu dieser äußeren Form Fragen Ihrerseits oder auch Vorschläge. Und das Ganze dann sollte vielleicht auch jetzt in der Länge der Darstellung nicht unbedingt ausufern. Sie können sich vorstellen, dass das sehr viel Lesearbeit für mich ergibt. Also ich bin dann sehr dankbar, wenn jemand knapp und konsistent seine Argumente vorbringen kann. Ich meine, es ist klar, dass man natürlich für die Argumentation Raum braucht. Insofern gibt es keine Beschränkungen. Aber wenn Sie nicht allzu sehr jetzt, ich weiß nicht, in ausschweifende Beispieldarstellungen oder ähnliches abgleiten, dann bin ich natürlich dankbar dafür. Ne? Also wenn es kurz geht und prägnant, wenn es kurz geht und prägnant, dann bin ich dankbar. Gut, zum Zweiten der Hinweis, erstens mal, es gibt ja diese, dank des Kollegen, wo ist er? Und ich glaube, das also es gibt sozusagen kollektives Mitschneiden dieser Lehrveranstaltung und das ist im Netz zu finden. Also dort können Sie all das, was hier besprochen wurde, hoffentlich in einer halbwegs vertretbaren Qualität abhören, also downloaden und dann abhören. Und darüber hinaus muss ich jetzt sagen, ich habe auch dieses Skriptum nochmal gesichtet und ja, revidiere mein erstes Urteil. Das Ding ist wesentlich besser geworden, als ich zunächst geglaubt habe und ich kann es hiermit wirklich empfehlen. Ich glaube, es fehlen noch die letzten zwei Veranstaltungen. Weiß ich nicht, ob die jetzt noch nachgetragen werden oder nicht, aber es ist durchaus, sagen wir mal, die Essenz der Lehrveranstaltung erkennbar. Es sind viele Verweise auch dann zu externen Quellen vorhanden. Es ist im weitesten, also ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt nicht jeden Satz Punkt für Punkt gelesen, aber im weitesten Sinn, das, was ich gelesen habe, entspricht meinen Vorstellungen, sind ganz gute Darstellungen dessen, was wir hier behandelt haben. Also insofern orientieren Sie sich daran, ich kann es eigentlich mit gutem Gewissen empfehlen. Es findet sich unter www.skriptenforum.net. Ja, ich weiß nicht, diejenigen, die da dran mitschreiben, haben die noch vor, die letzten beiden Lehrveranstaltungen nachzutragen? Niemand sagt was, man wird sehen, wie auch immer. Ja. Na gut, fast, habe ich mir gedacht, hätte dieses Skriptum die heutige Zusammenfassung obsolet gemacht oder würde es fast obsolet machen. Wir werden trotzdem einige zentrale Punkte wieder besprechen, aber ich möchte Sie trotzdem auffordern, da Ihre Fragen einfließen zu lassen, vorzubringen und vielleicht doch im Hinblick auf den einen oder anderen Punkt sowas wie eine Diskussion zu starten, wenn Ihnen das ein Anliegen ist, um es deutlicher zu machen oder um bestimmte Zusammenhänge noch ein bisschen prägnanter erscheinen zu lassen und ähnliches mehr. Also wie gesagt, da es dieses Skriptum jetzt gibt, verweise ich auch ein bisschen darauf und werde mich bei der heutigen Zusammenfassung dann vielleicht auch selbst ein bisschen wegtragen lassen zu anderen Themen, die vielleicht jetzt in der Lehrveranstaltung noch gar nicht so behandelt wurden, wie das sein könnte oder sein sollte auch. Ja. Gut, komplexe Systeme. Systeme sind etwas Zusammengestelltes, etwas Zusammenwirkendes, von dem bereits klar sein sollte, und das wurde in der Lehrveranstaltung immer wieder betont, dass das, was da zusammengestellt wurde, in dieser spezifischen Art, wie es zusammengestellt wurde, fundamental vom Beobachter abhängt. Also erst indem wir etwas als System beobachten, wird es zu einem System. System ist nichts, was irgendwo in der Welt da draußen schlummert und auch im unbeobachteten Zustand bereits ein System wäre. Also System viel prägnanter noch als andere vorstellbare Dinge, da ein System eine analytische Größe ist. Etwas, das erst in der Analyse, das heißt im Versuch, Dinge zu verstehen, zu dem gemacht wird, als was es eben dann zu stehen kommt. Also erst indem wir Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen versuchen, irgendetwas zu verstehen, stellen wir spezifische Komponenten davon in einer bestimmten Art und Weise zusammen und schaffen damit ein System. Und diese Zusammenstellung ist damit natürlich bis zu einem gewissen Grad willkürlich. Auch das dürfte klar sein. Die Wissenschaft verwendet sehr unterschiedliche Zusammenstellungen, um eben bestimmten Phänomenen auf die Spur zu kommen. Also System ist nichts ein für alle Mal Vorgegebenes, sondern etwas, das in spezifischen und zwar eigentlich höchst unwahrscheinlichen Zusammenhängen, nämlich denen eines Forschungsprozesses, zu dem gemacht wird, als was es erscheint. Dass die wissenschaftliche Forschung etwas Unwahrscheinliches ist, etwas relativ Unwahrscheinliches ist in unserer Welt, ja, erschließt sich aus heutiger Perspektive nicht so sonderlich selbstverständlich, aber wird deutlich, wenn Sie, ich weiß nicht, im historischen Verlauf betrachten, ich weiß nicht, vor 2000 Jahren hat sich ein extrem kleiner Teil der Menschheit mit diesem höchst unwahrscheinlichen Forschungsprozess beschäftigt. Es war etwas, was sozusagen verteilt auf die gesamte Gesellschaft wirklich sehr selten passiert ist und damit natürlich unwahrscheinlich war. Heute gibt es wesentlich mehr Wissenschaftler, es gibt größere Wissenschaftsbetriebe. Es ist ein bisschen wahrscheinlicher geworden, aber es ist noch immer nicht selbstverständlich. Also es ist sozusagen eine Unwahrscheinlichkeit, die sich aufgrund einer ganzen Reihe von Faktoren, die ihrerseits als Unwahrscheinlichkeiten betrachtet werden können, stabilisiert und hinreichend wahrscheinlich gemacht wird. Der Wissenschaftsbetrieb, die Universität, das Anliegen der Gesellschaft, gebildete Mitglieder zu haben und vieles mehr trägt dazu bei, dass diese Unwahrscheinlichkeit hinreichend wahrscheinlich wird, dass sie in unserer Welt realisiert wird. Und damit entsteht eben so ein Sonderbereich, in dem es Sinn machen kann, etwas als System zu betrachten. Es macht nicht in jedem anderen Bereich unseres Daseins den gleichen Sinn. Also dürfte klar sein, ich weiß nicht, dass was fällt mir ein, im täglichen Versorgen mit Nahrungsmitteln der Systembegriff, nicht so oft auftauchen wird und wenn, dann ein bisschen eine andere Bedeutung haben wird, zum Beispiel, als in der Wissenschaft. Und dass sie dort auch dann andere Dinge zusammenstellen, als wir das in der Wissenschaft tun. Beobachterabhängigkeit, ein ganz wichtiger Punkt bei all dem, was wir gesagt haben. Beobachterabhängigkeit heißt einerseits abhängig von demjenigen, der hinschaut, in dem Fall von uns, den Wissenschaftlern, und impliziert andererseits Kontextbezogenheit. Wie ich gerade gesagt habe, hier in diesem Rahmen den Kontext der Wissenschaften. Die Dinge stehen nicht für sich selbst, alleine, isoliert, wie das in einem schlecht verstandenen Objektivismus angenommen wird, oder noch schlimmer, in einem Positivismus aller 19. Jahrhunderts, also wo man sozusagen den wissenschaftlichen Gegenstand vor sich hinstellt und ihn möglichst von allen anderen Bedingungen isoliert betrachtet, Laborsituation, nicht, um ihn eben ungestört beobachten zu können. Seit spätestens Quantentheorie und ähnlichen Mainstream-Phänomenen wissen wir, dass das ohnehin nicht in der Art und Weise geht. Bei gesellschaftlichen Zusammenhängen und auch bei philosophischen Zusammenhängen wird das auch sehr deutlich, dass diese Sache schwierig ist. Nicht? Ich weiß gar nicht, ich lasse mich jetzt kurz mal ein bisschen eben wegtragen in ein anderes Themengebiet. Bin jetzt gar nicht sicher, ob wir den Eibel-Eibelsfeld in diesem Semester erwähnt haben. Ich glaube nicht, ne? Kennen Sie Irenaeus Eibel von Eibelsfeld, ein österreichischer Ethnologe, der ein ganz spezielles Instrument entwickelt hat, das diesbezüglich irgendwie sehr illustrierend ist, also sehr veranschaulichend wirkt, nämlich was habe ich vor Augen?
Ja. Kamera.
Ganz richtig, eine Kamera, die zur Seite filmt, also nicht dorthin, wo sie scheinbar hinfilmt, sondern zur Seite filmt. Was hat Eibel von Eibelsfeld damit bezweckt? Bitte nicht Sie, da Sie ja den Zusammenhang kennen. Ja?
Die Leute, die vor der Kamera stehen, die verhalten sich, weil sie wissen, dass sie vor der Kamera stehen, anders, als sie sich normalerweise
ganz richtig. Ganz richtig. Also Eibel von Eibelsfeld war ein Ethnologe, der in solche Stammesgesellschaften gekommen ist und nicht nur einmal dorthin gekommen ist, sondern öfters gekommen ist und auch vielleicht manchmal erst nachdem bereits andere Ethnologen in dieser Gesellschaft waren. Und diese Stammesgesellschafter, also diese Leute, die da untersucht wurden, waren natürlich auch nicht dumm und haben bereits gewusst, dass da ständig irgendwelche Europäer kommen, die seltsame Versuche machen und die dann auch Apparaturen mitschleppen, wo sie das festhalten wollen, was da geschieht. Nicht? Und die haben natürlich jedes Mal, wenn die ihre Apparaturen aufgebaut haben, sprich diese Kamera in Position gebracht haben, sich sofort ihrerseits in Position geworfen und da entsprechende, weiß nicht, Verhaltensformen gezeigt, die sie jedenfalls nicht gezeigt hätten, wenn die Kamera nicht da gewesen wäre. Nicht? Und damit ist natürlich das, was der Ethnologe sehen wollte, grundsätzlich nicht zu sehen gewesen, nämlich das natürliche Verhalten dieser Gesellschaft. Das war ein großes Problem und der Eibel von Eibelsfeld hat eben da diesbezüglich die Idee entwickelt, so zu tun, wie wenn er die Gruppe von Personen in dieser Richtung, wo die Kamera hinzeigt, filmen würde. Die haben sich dort auch wirklich in Position geworfen und alles getan, was sie sonst nicht tun würden. Aber die Kamera hat zur Seite gefilmt und hat eben irgendwo im Off Leute, die sich unbeobachtet gewähnt haben, gefilmt, und der hat deswegen dann doch so etwas wie eine, naja, halbwegs objektive Beobachtung vornehmen können. Ne? Wobei man natürlich sofort darüber diskutieren muss, ob nicht die bloße Anwesenheit eines solchen Europäers in einem solchen Dorf bereits so verfälschend wirkt, dass das sowieso nicht mehr mit normalen Bedingungen zu rechnen ist. Ne? Aber es ist auch egal, was da bei den Versuchen herausgekommen ist. Es macht uns darauf aufmerksam, dass sozusagen in solchen Kontexten nicht damit zu rechnen ist, dass der Beobachter nicht in das von ihm Beobachtete involviert ist. Der Beobachter ist immer dabei. Und wir haben diesbezüglich dann eben auch die Gesellschaftstheorie schlechthin angesprochen. Sie wissen, 19. Jahrhundert, nicht nur Karl Marx, aber auch eine ganze Reihe von anderen Gesellschaftstheoretikern haben ja gleichsam Theorien entworfen, die Gesellschaft beschreiben sollten und ihr auch damit verbunden Richtlinien geben sollten, wie sie sich besser gestalten könnte oder organisieren könnte, Stichwort Sozialismus, Kommunismus, Umverteilung von Produktionsmitteln und ähnliches mehr. Diese Theorien haben im Wesentlichen noch nicht mit einberechnet, dass sie selbst einen Einfluss haben auf das, was sie beschreiben. Also Sie wissen, gerade die Theorie von Karl Marx hat größten Einfluss auf die Gesellschaftsentwicklung gehabt, bis zu unseren Tagen selbstverständlich, und hat genau das, was sie eigentlich beschreiben wollte, grundlegend verändert und hat damit natürlich ihre eigene Beschreibung ungültig gemacht, bis zu einem gewissen Grad. Natürlich mit einer zeitlichen Verzögerung, die für Karl Marx selbst jetzt nicht feststellbar war. Es gibt hier also mit einer Verzögerung, die für Marx selbst nicht in dem Ausmaß feststellbar war, wie wir das heute wahrnehmen, nicht? Aber doch sehr deutlich ausgefallen ist. Das heißt, wenn Sie Stalin-Zeit hernehmen oder noch einen späteren Zeitpunkt der sozialistischen Gesellschaft, das wäre etwas, was Karl Marx selbstverständlich nicht gefallen hätte. Das dürfte klar sein. Und dass er auf der anderen Seite in seiner Gesellschaftstheorie nicht in dieser Art und Weise voraussehen konnte. Deswegen würden Gesellschaftstheorien, die Beobachter bewusst auftreten, also die sozusagen im Bewusstsein agieren oder im Bewusstsein geschrieben werden, dass der Beobachter das von ihm Beobachtete beeinflusst und verändert, grundsätzlich anders auftreten, grundsätzlich anders agieren, als das im 19. Jahrhundert noch der Fall gewesen ist. Ich möchte betonen, diese Problematik ist jetzt Marx selbst natürlich nicht anzulasten. Das ist ein Umstand, der in einer Gesellschaft deutlich wird, die auf Schritt und Tritt mit anderen Perspektiven konfrontiert wird. Wir sind eine Gesellschaft, in der es uns selbstverständlich ist, auf Menschen zu treffen, die anders denken, die anders Welt wahrnehmen und die anders handeln, als wir das tun. Wenn Sie sich, 200 Jahre zurückdenken in irgendeine kleine Dorfgemeinschaft, irgendwo in Niederösterreich oder sonst wo in Österreich, kann man sich unter Umständen vorstellen, es gibt auch dort soziale Konflikte, aber die beruhen jetzt nicht grundlegend darauf, dass wir völlig unterschiedliche Lebenszusammenhänge oder Daseinsweisen pflegen. Wir sind alle, in der Landwirtschaft tätig, wir gehen alle am Sonntag in die Kirche, hängen der gleichen Religion an, haben ungefähr dieselben Lebensziele und damit natürlich ungefähr dieselben Bedürfnisse und Problemlagen und haben auch ungefähr dieselben Möglichkeiten, diese Probleme zu lösen. Das vereint sozusagen unsere Perspektivität. Natürlich, im Detail haben wir auch andere Problemwahrnehmungen, aber im Großen und Ganzen lässt sich sagen, wir haben alle so mehr oder weniger im Hinblick auf die großen Fragen, auf die übergeordneten Fragen des Daseins, ein und dieselbe Weltsicht. Das heißt, unsere Weltsicht wird nicht als problematisch wird nicht mit zu vielen anderen Weltsichten konfrontiert und damit nicht als problematisch erlebt, zumindest nicht auf Schritt und Tritt. Heute dürfte klar sein, dass sie, ich weiß nicht, an einem Tag mit 15 Menschen konfrontiert sein können, die grundsätzlich andere Problemwahrnehmungen haben als sie und andere Weltsichten einer anderen Kultur angehören, auch wenn sie in Österreich leben oder mit ihnen im selben Haus oder was auch immer. Nicht? Andere Religionen, die ihren nennen, andere politische Meinung haben und vieles mehr. Und genau dadurch problematisiert sich unsere Weltwahrnehmung auf Schritt und Tritt und genau damit wird diese Perspektivität zu einem sehr augenfälligen Phänomen. Na, jetzt kann ich leider nichts mehr anbieten. Vielleicht, ja. Ich weiß nicht, ob ich das Stichwort erwähnt habe, aber es ist jetzt auch nicht, auch nicht das Wichtigste in dem Zusammenhang, aber die Gesellschaftstheorie, aber auch eine ganze Reihe von anderen Anschlusstheorien sprechen heute diesbezüglich von Polykontextualität. Polykontext, also Poly, mehrere, nicht? Kontextualität, mehrere Kontexte, die miteinander zu tun haben. Nicht? Lebensentwürfe, die sich auf Schritt und Tritt durch verschiedene Kontexte hindurch bewegen. Auch hier im täglichen Leben kennen Sie solche oder machen Sie solche Erfahrungen, nicht? Wenn Sie hier an der Uni tätig sind und ich weiß nicht, solche Lehrveranstaltungen verfolgen wie diese hier, sind Sie in einem bestimmten Kontext involviert, in dem es zum Beispiel sinnvoll sein könnte, Systeme als analytische Größen zu betrachten, nicht? Und wenn Sie den Hörsaal verlassen und dann vielleicht mit der U-Bahn heimfahren oder dann, ich weiß nicht, Ihre Freunde treffen oder was auch immer, sind Sie mit anderen Kontexten konfrontiert, in denen genau das, was Sie hier als sinnvoll erlebt haben, überhaupt keinen Sinn machen kann. Und diese diametrale Verwerfung oder Gegenüberstellung unterschiedlicher Sinnzusammenhänge ist etwas, was wir auf Schritt und Tritt erleben. Dafür bedarf es besonderer Theorien. Ja. Gut, wenn es keinen Diskussionsbedarf gibt oder Nachfragebedarf gibt, mache ich diesbezüglich meinen Schlussstrich unter dieses Extempore oder diesen Exkurs. Nein. Ja, zweites Stichwort vielleicht, oder jetzt im Hinblick auf die Systeme, nicht? Lassen Sie unterschiedliche Arten der Zusammenstellung und unterschiedliche, naja, Dynamiken, Prozesse, Entitäten, die da zusammengestellt werden, unterscheiden. Und das, was da zusammengestellt wird, wird im Rahmen dieser Systemtheorie dann grundsätzlich als etwas Bewegliches betrachtet, als etwas sowohl in der Zeit als auch im Raum Veränderbares betrachtet. Dynamiken. Es geht nicht mehr um feststehende Größen, es geht nicht mehr um, weiß nicht, unveränderliche Dinge, die als solche isoliert werden und dann ein für alle Mal so Bestand haben, wie sie analytisch herausgestellt wurden, sondern es geht um veränderbare Dinge, um Prozessuales. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auch das System selbst ist nichts, was als ein für alle Mal gegeben vorgestellt wird, sondern als etwas, das in beständiger Veränderung betrachtet wird. Das ist natürlich jetzt analytisch eine schwierige Sache, gerade für Wissenschaftler, die es eben mit, weiß nicht, mit dem Versuch zu tun haben, Laborbedingungen zu schaffen und auch für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wie wir gesagt haben, die in aller Regel noch mit Hilfe von Schrift versuchen, das darzustellen, was sie eben zu fassen versuchen. Schrift ist etwas Statisches. Schrift hat einen Momentcharakter. Wenn etwas niedergeschrieben ist, dann ist es niedergeschrieben und wenn Sie einen Begriff für etwas gefunden haben, dann haben Sie genau den einen Begriff gefunden und damit ist es irgendwie festgenagelt, festgesetzt, eng geführt. Dann ist es schon nicht mehr beweglich, zumindest nicht so beweglich, wie es in der Realität sein sollte. Sie können dann natürlich noch dazu sagen, so wie ich das jetzt gerade tue, dass die Dinge trotzdem als beweglich gedacht werden sollen, aber in dem Moment, wo Sie zu etwas System sagen, haben Sie einen Begriff geprägt, der als solcher statisch ist. Ne? Deswegen könnte man sagen, erstens mal ein spezifisches Problem unserer analytischen Denkweise, unseres analytischen Herangehens an solche Probleme. Nicht? Wir haben keine anderen Möglichkeiten auf dieser Ebene. Nicht? Wir denken eben bis zu einem gewissen Grad begrifflich und müssen damit zurande kommen. Selbstverständlich, die Sprache als solche ist ein hochflexibles Instrument, das diese Begriffe auch beständig verändert. Also ich kann sagen, na, so habe ich es nicht gemeint, ich meine es jetzt so. Oder ich habe es vorher so gemeint und jetzt meine ich es anders. Das geht natürlich. Aber nichtsdestotrotz ist eine gewisse Statik drinnen, die eben analytische Probleme nach sich zieht. Die Flexibilität, die Sie brauchen, die, um die Welt ja, so zu erfassen, dass es für heutige Ansprüche genügt, haben Sie im Allgemeinen durch, oder das ist zumindest meine These und die, die mittlerweile von einer ganzen Reihe von Leuten vertreten wird, haben Sie im Allgemeinen mit Hilfe von Schrift nicht hinreichend zur Verfügung. Das heißt, Schrift ist ein Instrument, das in gewissen Kontexten sehr gut taugt, das aber die Dinge festnagelt, statisch hält, als quasi unveränderbar betrachtet. Und deswegen haben wir mittlerweile eine Technologie, oder nicht deswegen, aber wir haben mittlerweile eine Technologie, die bis zu einem gewissen Grad, und man kann darüber diskutieren, wo die Statik aufhört und wo das Prozessuale beginnt, die bis zu einem gewissen Grad zumindest annähernd in der Lage ist, solche Dynamiken auch darzustellen und zu erfassen und zu untersuchen. Ne? Die Computertechnologie, davon habe ich ja gesprochen. Also insofern ist mit der Einführung des Computers durchaus unter Umständen, obwohl ich jetzt da nicht allzu prophetisch auftreten will, aber durchaus vielleicht so etwas in die Wege geleitet, wie wir im 16. Jahrhundert mit dieser Gutenberg-Revolution erlebt haben, mit der Erfindung des Buchdrucks. Naja. Dynamik. Eine Dynamik, die ihrerseits eine ganze Reihe von Begrifflichkeiten erfordert, um sie zu beschreiben oder um sie zu fassen. Einer dieser Begriffe war die Rekursivität. Sie können sich erinnern. Rekursiv sind Prozesse, die im jeweils nachfolgenden Zeitpunkt auf den Ergebnissen ihrer selbst aufbauen, die sie im jeweils vorhergehenden Zeitpunkt erzeugt haben. Naja, ein bisschen eine schwierige Definition. Veranschaulichen, Sie kennen diese, ich weiß nicht, ich habe es, glaube ich, auch im Rahmen der Lehrveranstaltung dann im Hinblick auf den von mir so geliebten Begriff der Arbeit veranschaulicht oder zu veranschaulichen versucht. Wenn Sie arbeiten, dann schaffen Sie mit jedem Arbeitsschritt oder mit jeder Arbeitshandlung einen gewissen Zustand, der hoffentlich in irgendeiner Art und Weise das, was Sie verändern wollten mit dieser Arbeit, positiv verändert hat, sprich in irgendeiner Art und Weise produktiv gewesen ist. Ne? Wenn Sie, Hunger haben und Ihre Arbeitsaufgabe als Bereitstellung von Nahrungsmitteln betrachten, ne? Zum Beispiel jagen gehen oder ähnliches, dann haben Sie, wenn Sie die Arbeit erfolgreich verrichtet haben, danach einen Zustand hergestellt, in dem Sie eben keinen Hunger mehr haben, in dem Sie zum Beispiel Nahrungsmittel haben. Ja, zumindest für die Zeit, bis Sie das aufgegessen haben. Ja. Das heißt, Sie haben die Welt, die Sie bearbeitet haben, ein Stück verändert. Sei es auch nur ein kleines Stück, aber Sie haben sie verändert. Und Ihre nachfolgende Tätigkeit, was immer Sie dann tun mit vollem Bauch, setzt an diesem Resultat an. Ja. Das heißt, es gibt diese vielfach eher platitüdenhafte Auffassung, dass zum Beispiel wissenschaftliche Tätigkeit darauf angewiesen ist, dass man zunächst einmal einen vollen Bauch hat, nicht? Dass man den Hunger gestillt hat. Naja, nicht? Aber ist jetzt nicht so sonderlich aufregend, diese Erkenntnis. Das heißt, Wissenschaft ist in dem Fall eine Handlung oder wissenschaftliche Tätigkeit, wissenschaftliche Aktivität ist in dem Fall eine Handlung, die auf ein im Zeitpunkt N-1 oder T-1, je nachdem wie Sie diese Zeittaktung benennen wollen, hergestelltes Ergebnis angewiesen ist. Ja, Sie können dann Wissenschaft betreiben, wenn Sie im vorhergehenden Schritt Ihre Welt so verändert haben, dass Sie dann eben die Möglichkeiten haben, Wissenschaft herzustellen. Wissenschaft zu betreiben. Könnten Sie reinkommen und die Tür, diese, dieser weite Gang, wo ich immer Stimmen höre, der irritiert bei der Konzentration. Vielen Dank. Ich schon des Öfteren erwähnt, ich würde mir einen Hörsaal wünschen, wo die Tür nicht unbedingt genau neben mir ist. Wenn sie da hinten wäre, wäre es weniger irritierend, aber wie auch immer. Haben wir. Lässt sich nicht so leicht erfüllen, dieser Wunsch. Wie auch immer. Rekursivität, es gibt eine ganze Reihe von Beispielen. Wir haben diese berühmten pythagoreischen Bäume zum Beispiel erwähnt, nicht? Also ich habe davon gesprochen, wenn Sie auf einem rechtwinkeligen Dreieck die jeweiligen Quadrate auftragen auf den entsprechenden Seiten, dann können Sie auf diesen Quadraten oder können Sie die Seitenfläche, die gegenüberliegenden Seiten dieser Quadrate ihrerseits verwenden, um darauf wieder ein rechtwinkeliges Dreieck aufzutragen und auf diesen Seiten des rechtwinkeligen Dreiecks wieder Quadrate zu errichten. Und wenn Sie das einige Schritte hindurch weiterführen, dann bekommen Sie so ein Baummuster. Das lässt sich im Internet, es gibt unzählige Darstellungen diesbezüglich, nicht, lässt sich im Internet recht gut betrachten. Was nicht einfachere Beispiele diesbezüglich wären, zum Beispiel diese vielen Kochkurven. Kennen Sie, das haben wir in der Lehrveranstaltung nicht erwähnt, aber es ist diesbezüglich fast vielleicht noch ein besseres Beispiel als die pythagoreischen Bäume. Kennt jemand Kochkurven oder Beispiele für Kochkurven? Helge von Koch war, glaube ich, schwedischer oder finnischer Mathematiker. Bitte, das ist selbstverständlich jetzt nicht Prüfungsstoff, aber es ist ganz interessant, sich das mal vor Augen zu halten, der mit solchen Kurven gespielt hat. Es geht darum, gewisse, also wenn Sie eine Seite haben von dieser Länge, dann könnten Sie zum Beispiel diese Seite in drei Teile teilen, drei gleiche Teile teilen und sagen, ich errichte auf dieser Seite hier ein gleichschenkeliges Dreieck in dem Fall. Und Sie könnten dann die Seite eines solchen Dreiecks ihrerseits als Grundseite betrachten und hier wieder sagen, ich errichte hier ein gleichschenkeliges Dreieck auf dieser Seite und bekomme dann eine solche Form. Und ich könnte diese Seite wieder unterteilen und sagen, hier erhalte ich neuerlich ein gleichschenkeliges oder eine Gegebenheit, auf der ich ein gleichschenkeliges Dreieck errichten kann. Sie können da bis ins unendlich Kleine gehen, um eben da gleichschenkelige Dreiecke auf diesen Seitenunterteilungen zu errichten. Das wäre diesbezüglich eine Kochkurve. Sie können sich vorstellen, wenn Sie das gleich einmal als Dreieck anlegen und hier diese Seiten dann jeweils, das bringt jetzt sicher nicht so schön hin, wie es sein sollte, aber wenn Sie das jetzt hier entsprechend ausbauen, und hier wieder unterteilen, ne? Erhalten Sie interessanterweise nach wenigen Iterationen eine schneeflockenförmige Form, die ganz nett aussieht, eine sogenannte Kochschneeflocke. Ne? Rekursivität. Was sagt die Mathematik zu diesen Unterteilungen? Ich will jetzt das entsprechende Wort gar nicht verwenden, weil sonst wissen Sie es. Unterteilungen, Fraktale, wo war es? Ja, ganz richtig. Nicht? Fraktionierungen wollte ich sagen, nicht? Fraktale. Fraktale sind was Interessantes. Kennt jemand von Ihnen diesen berühmten Aufsatz, wie lange ist die Küste Großbritanniens? Von Benoit Mandelbaum? Ja, worum geht's?
Ist das nicht das, wo das ist ein Unterschied macht, ob man mit einem 1 Meter langen Stab geht oder ob man mit Zündhölzern zum Beispiel die Küste. Mhm. So kann man das Spiel immer weiterspielen.
Ganz richtig. Ne? Es geht im Prinzip um diese Sache. Wenn Sie das als was nicht, die Umrisse irgendeiner Insel betrachten, ne, dann können Sie jetzt natürlich die Länge dieses Umrisses sehr genau messen, so wie er jetzt da ist. Ne? Aber wenn Sie natürlich jetzt mit entsprechender Vergrößerung arbeiten und sich diesbezüglich die verschiedenen Dreieckchen über einige Iterationsschritte hin also in der Art und Weise da erweitert vorstellen, dann wird klar, dass die Länge des Umfangs immer größer wird, je verzweigter diese kleinen Fraktale eben sind. Ja. Das heißt, In all seinen Details wird das Ding tendenziell sogar unähnlich. Das heißt, die Küstenlänge Großbritanniens zum Beispiel hängt davon ab, wie genau man hinschaut. Wenn ich, sagen wir mal, im Maßstab von Kilometern messe, bekomme ich eine Zahl. Wenn ich im Maßstab von vielleicht Streichhölzern oder im Maßstab von Millimetern oder was auch immer messe und dann wirklich jedes Steinchen, das noch nicht im Wasser liegt, mit abmesse, naja, bekomme ich eine ungleich größere Küstenlänge. Und wenn ich das bis ins Mikroskopische fortsetze, wird die Küstenlänge tendenziell unähnlich. Das ist sozusagen ein Ergebnis dieser Rekursivität oder rekursiven Unterteilung von Seitenlängen im Zusammenhang. Ganz berühmtes Fraktal, ebenfalls in dem Zusammenhang beschrieben, wäre ganz richtig, wohl, ich weiß nicht, von wem es gekommen ist, da hinten irgendwo, dieses berühmte Apfelmännchen, ne, das Sie sicher schon mal gesehen haben und das Sie auch im Internet in unzähligen Darstellungen finden. Auch das ist eine Figur, die auf komplexen Zahlen beruht, die, wenn sie entsprechend vergrößert wird, immer wieder dieselbe Form erkennen lässt. Also da werden sie sozusagen dann nicht in geraden Seiten, aber in den Seitenlandschaften dieser Figur immer wieder dieselbe Figur, egal wie viel sie diese Figur dann vergrößern, immer wieder auffinden. Rekursivität. Rekursive Prozesse sind eben Prozesse, die im Prinzip Ausgangssituationen für weitere Prozesse schaffen. Populationsentwicklung, haben wir gesagt, ist ein solcher rekursiver Prozess. Das heißt, die Entwicklung einer Population, die zum heutigen Zustand geführt hat, schafft die Voraussetzung für jede weitere Entwicklung dieser Population. Also genau so, wie wir uns vielleicht mit der Mitgliederanzahl unserer heutigen Gesellschaft ist gleichsam ein Ausgangspunkt für jede weitere Entwicklung gegeben. Bis zu einem gewissen Grad kann das bereits als ein Rückwirkungsprozess betrachtet werden, ein Feedback-Prozess. Das war ja auch ein zentraler Punkt unserer Lehrveranstaltung, nicht? Sozusagen die Entwicklung, die bis zum heutigen Zeitpunkt stattgefunden hat, also die Bevölkerungsentwicklung, die bis zum heutigen Zeitpunkt stattgefunden hat, schafft einen Zustand, der seinerseits gleichsam den Ausgangspunkt für alle weiteren Entwicklungen darstellt. Bis zu einem gewissen Grad wird das Resultat der bisherigen Entwicklung in den Prozess mit einbezogen und beeinflusst den weiteren Prozess. Bei der Bevölkerungsentwicklung oder bei solchen rekursiven, rein rekursiven Prozessen wird es noch nicht so deutlich, aber bei entsprechenden Feedback-Prozessen, wie wir sie dann im Hinblick zum Beispiel auf diese berühmte Polya-Urne beschrieben haben, wird es besonders anschaulich. Sie können sich erinnern, die Polya-Urne ist eine Schüssel, in der unterschiedlich, also Kügelchen mit unterschiedlicher Farbe drin liegen, sagen wir mal blaue und rote, gleicher Zahl zunächst einmal. Und Sie wählen daraus ein Kügelchen aus und legen, je nach der Farbe, die Sie gewählt haben, von außen ein weiteres Kügelchen in die Schüssel zurück. Das heißt, das, was Sie gewählt haben, legen Sie zurück und zusätzlich eines, das Sie von außen irgendwo dazu nehmen, der gleichen Farbe. Ja? Das heißt, nach einigen Wahlversuchen wird sich das Verhältnis der Kügelchen grundlegend verschieben, und zwar in einer Art und Weise verschieben, die davon abhängt, welche Kügelchen Sie zuvor, in den Versuchen zuvor, gewählt haben und damit in ihrer Anzahl vermehrt haben. Ja? Das heißt, nach wenigen Versuchen, nach wenigen Iterationsschritten wird ein Ungleichgewicht entstanden sein, wenn Sie zunächst eine gleiche Anzahl von Kügelchen gehabt haben, das weitere Wahlvorgänge grundlegend beeinflusst. Iterationen sind Wiederholungen, die eigentlich keine Wiederholungen sind. Wiederholungen, die das, was da an Prozessualität vorhanden ist, zwar einerseits wiederholen, aber eben unter den jeweils selbst geschaffenen neuen Bedingungen wiederholen. Ja? Das heißt, in jedem Schritt wird zwar genau der gleiche Prozess absolviert, ein Kügelchen gewählt und ein zweites hinzu, dann wieder damit zurückgelegt, Aber die Gegebenheit, aus dem oder auf den dieser Prozess wirkt, wird mit jedem Schritt eine andere. Nämlich die, in dem Fall die Gegebenheit der Kühlchen in der Urne. Zwar einerseits Wiederholung, andererseits unter anderen Bedingungen. Iteration. Ganz wichtiger Punkt bei der Sache. Solche eine solche Herstellung von Ungleichgewichten oder eines Ungleichgewichts grundlegend kann sehr grundsätzlich für das Aufschaukeln fundamentaler Prozesse verantwortlich gemacht werden. Wir haben diese Benard-Konvektionsrollen erwähnt, also das Entstehen von Strukturen in erhitzten Flüssigkeiten, zum Beispiel beim Kochen von Wasser. Da ist sozusagen zunächst einmal im Hinblick auf die Verteilung der Teilchen in dieser Flüssigkeit, der atomaren Teilchen, Gleichwahrscheinlichkeit hergestellt. Ein, wenn man so will, ein Gleichgewicht der Verteilung. Jedes Teilchen kann zu jeder Zeit an jedem beliebigen Ort in diesem Gefäß sein. Es gibt keine Information über das Vorhandensein oder die Häufung von bestimmten Teilchen an bestimmten Orten in dieser Flüssigkeit. Durch das Herstellen von solchen Ungleichgewichten, wie sie infolge von zum Beispiel dieses Wahlvorgangs entstehen können, bilden sich Strukturen, sogenannte dissipative Strukturen, das heißt flüchtige Strukturen, sich zerstreuende Strukturen, die allerdings doch eine gewisse Information darüber bereitstellen, wo die einzelnen Teilchen sind. In diesen Flüssigkeitskonvektionsrollen bilden sich dort, wo diese Strukturen zirkulieren, Häufigkeiten im Hinblick auf die Verteilung der Teilchen. Und damit ist zumindest eine, jetzt keine sonderlich aussagekräftige, aber doch gewisse Informationen möglich, dass dort mehr Teilchen zu einer bestimmten Zeit vorhanden sind als an anderen Orten. Ja? Das heißt, es geht sozusagen nicht um absolute Information im Hinblick auf den Ort der Teilchen, sondern um relative Information. Strukturen sind in dem Sinne dann statistische Größen, wo sich einfach im Vergleich zu sonstigen Gegebenheiten gewisse Dichte oder Zusammenballungen von solchen Teilchen befinden. Dichte gerade festgestellt werden können und ähnliches mehr. Wie gesagt, es gibt Theoretiker, die davon ausgehen, dass, weiß nicht, zum Beispiel der Überhang von Materie in unserem Universum oder in unserer Welt zumindest darauf zurückzuführen ist, dass irgendwann mal in geraumer Vorzeit sozusagen eine zufallsbedingte Anfangsungleichheit zugunsten der Materie entstanden ist und sich genau dadurch dann ein Feedback-Prozess entwickelt hat, der gleichsam das weitere Aggregieren von Materie wahrscheinlicher gemacht hat als das Aggregieren von Nicht-Materie. Und deswegen ist unsere Welt materiell geschaffen. Naja, bitte, sagen die Physiker. Oder sagen gewisse Physiker. Sagen wir mal so. Wichtig ist, dass solche, also diesbezügliche Feedback-Prozesse natürlich auch auf Schritt und Tritt in unserer Alltagswelt zu beobachten sind. Wir haben diesbezüglich den Matthäus-Effekt erwähnt, der ein Bibelzitat bringt oder wiedergibt, nämlich diejenigen, die haben, denen wird gegeben werden und diejenigen, die nichts haben, denen wird noch genommen werden. Das heißt, wo schon etwas ist, in dem Fall vielleicht, was nicht, materieller Wohlstand, dort ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass weiterhin materieller Wohlstand hinzukommt. Und dort, wo nichts ist, dort ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass auch weiterhin nichts bleibt. Wenn Sie die Einkommensverteilung oder Wohlstandsverteilung in unserer Welt beobachten, dann hat diese Unterscheidung doch einen gewissen Gehalt. Ja? Während sich Länder, die traditionell wirtschaftlich ganz gut unterwegs sind, auch weiterhin an der Spitze halten können, bleiben Länder, die traditionell eher in ökonomischer Hinsicht hinten nach waren, auch weiterhin hinten dran. Im Hinblick auf Zitationshäufigkeiten haben wir davon gesprochen, dass auch bei Wissenschaftlern, beim Zitieren von anderen Wissenschaftlern diesbezügliche positive Feedback-Effekte festzustellen sind. Diejenigen, die schon zitiert werden, die schon mit gewissen Häufigkeit zitiert werden, werden auch weiterhin öfters zitiert. Diejenigen, die bisher nicht oder kaum zitiert werden, werden auch weiterhin eher selten zitiert. Ich bedanke mich bei den Autoren des Skriptums, dass sie beim diesbezüglichen Vergleich zwischen Kant und mir noch in Klammern gesetzt haben. Also da ist ein gewisser Optimismus vorhanden, den ich nicht unbedingt teile, aber naja, Dankeschön. Man weiß es ja nie aufgrund solcher Feedbacks. Ne?
Sie haben noch fast 200 Jahre Zeit.
Naja. Ich selbst nicht, aber ja. Wie auch immer. Das sind sozusagen grundlegende Struktureffekte, mit denen wir auf Schritt und Tritt konfrontiert sind, mit denen wir zu rechnen haben, die bei der Beobachtung von komplexen Systemen mit in Betracht gezogen werden sollten. Nicht? Auf der einen Seite haben wir gesagt, positive Feedbacks, also solche Effekte, die gleichsam Ungleichgewichte aufschaukeln, wie eben zum Beispiel der Matthäus-Effekt oder dieses Phänomen der Polyurne. Auf der anderen Seite gibt es aber auch negative Feedbacks und das sind Feedbacks, die gewisse Entwicklungen, die vielleicht Oszillationen zeigen oder Abweichungen von einer bestimmten erwarteten Größe zeigen, abschwächen und eher im Hinblick auf diese erwartete Größe ausrichten. Ja? Erwartung hängt, und das dürfte in dem Zusammenhang besonders klar sein, natürlich von dem ab, was der Beobachter als Ziel dieses Prozesses annimmt. Nicht? Also bei der Steuerentwicklung oder bei der Entwicklung von Eigentums- oder Wohlstandsungleichheiten können Steuern durchaus gewisses negatives Feedback bewirken. Das heißt, zum Beispiel Einkommensunterschiede ausgleichen, abmindern. Ja? Wenn progressiv besteuert wird, also wenn die Reichen stärker besteuert werden als die Armen, dann ist damit gewisse Formen von oder sozusagen ein Zustand herzustellen, der eher dem entspricht, was wir unter Gleicher oder Gleichheit erwarten würden. Ja? Steuern sind ein diesbezüglich berühmtes Beispiel für negative Feedback-Effekte. Ein anderes berühmtes Beispiel habe ich erwähnt, das ist die Klimaanlage. Die Klimaanlage ist systemtheoretisch oder kybernetisch, wenn Sie so wollen, ein besonders interessantes Beispiel. Die Funktionsweise der Klimaanlage dürfte klar sein. Nicht? Also wenn es zu heiß wird, schaltet sie die Kühlung ein. Wenn es zu kalt wird, schaltet sich die Heizanlage ein und versucht eine vorgegebene von einem Ingenieur, also das heißt extern vorgegebene gleichmäßige Raumtemperatur herzustellen. Ja? Die Klimaanlage ist deswegen systemtheoretisch oder auch erkenntnistheoretisch so interessant, weil an ihr besonders deutlich wird, dass die Klimaanlage eben mithilfe einer ganz spezifischen Unterscheidung von Temperaturen oder Temperaturzuständen operiert. Das heißt, sie nimmt ihre Welt im Hinblick auf diese spezifische vorgegebene Unterscheidung wahr. Sie nimmt die Welt als warme und kalte Zustände wahr. Und nicht anders. Das ist sozusagen der essentielle Punkt dahinter. Wir haben gesagt, dieses berühmte Beispiel, wenn das Haus zu brennen beginnt, in dem die Kühlanlage steht, dann wird die Kühlanlage selbstverständlich das Kühlaggregat anwerfen, weil sie keinen Begriff für brennendes Haus hat. Keine Wahrnehmungsmöglichkeit für brennendes Haus hat. Sie hat nur eine Wahrnehmungsmöglichkeit für zu heiße Temperaturen. Uns, die wir die Klimaanlage beobachten, das heißt uns externen Beobachtern, mag eine solche Operation höchst verfremdlich erscheinen und einigermaßen unsinnig, das dürfte klar sein. Aber die Klimaanlage kann nur das tun, was sie tut. Sie sieht nur, was sie sieht. Mit einem gewissen, mit einer gewissen Abstraktionsfähigkeit lässt sich an. Bitte, es sind Plätze frei geworden. Wenn Sie vordringen wollen, Sitzmöglichkeiten. Mit einer gewissen Abstraktionsfähigkeit lässt sich vorstellen, dass auch wir ähnlich, wenn nicht vielleicht sogar analog agieren. Das heißt, auch wir sehen gewisse Dinge, die wir sehen, und wir sehen Dinge, für die wir keine Wahrnehmungsmöglichkeiten haben, eben nicht. Wir sind allerdings, und das haben wir betont, lernende Wesen, das heißt, wir können unsere Wahrnehmungsmöglichkeiten verändern. Ja? Indem wir lernen, schaffen wir uns Wahrnehmungsmöglichkeiten. In dem Moment, wo Sie, weiß nicht, lernen, die Welt systemtheoretisch oder kybernetisch anhand solcher Termini, wie wir sie hier besprechen, wahrzunehmen, sehen Sie grundsätzlich andere Dinge in der Welt, als Sie zuvor gesehen haben. Das müssen jetzt nicht unbedingt, sagen wir mal, richtigere oder wahrere Dinge sein. Das sind andere Dinge zunächst einmal. Es könnte allerdings sein, dass Ihnen in bestimmten Zusammenhängen, aber eben nur in diesen Zusammenhängen, zum Beispiel in wissenschaftlichen Zusammenhängen, diese spezifischen Wahrnehmungsmöglichkeiten helfen, andere Anschlüsse herzustellen, zum Beispiel Publikationen auszustoßen, Bücher zu schreiben oder was auch immer, oder Diskussionen zu führen und Ähnliches. Es könnte sein, es muss nicht unbedingt sein. Ne? Auch da möchte man darauf hinweisen, auch das ist ein bisschen ein kleines Extempel, gilt es natürlich abzuwägen. Die Sache hat einen gewissen Nutzeneffekt. Nicht? Also man sieht Dinge vielleicht auf eine bestimmte andere Art und Weise als Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, man sieht sie unter Umständen vielleicht ein bisschen, oder das, was man sozusagen, naja, holen wir ein bisschen aus. In der Wissenschaft geht es immer darum, innovativ, originell zu agieren. Und das heißt, anders zu agieren, als es eben andere tun. Nicht? Deswegen helfen unter Umständen neue Wahrnehmungsmöglichkeiten dabei, was nicht originelle Gedanken auszustoßen oder originelle Welterklärungstheorien vorzulegen und Ähnliches mehr. Da davon Ihre wissenschaftliche Karriere oder Ihr wissenschaftliches Dasein grundsätzlich abhängen kann, nämlich davon, wie viele solche publizierbaren neuen Theorien oder Ansätze sie ausstoßen, ist damit unter Umständen auch über das Sein oder Nichtsein eines Wissenschaftlers einiges ausgesagt. Das dürfte klar sein. Auf der anderen Seite hat das Erlernen neuer Termini, neuer Theorien, neuer Zusammenhänge natürlich auch gewisse Kosten. Nicht nur für sie selbst, dass sie das erlernen müssen, auch im Hinblick auf ihre Sprache, auf ihre Darstellungsmöglichkeiten und vieles mehr. Das heißt, Sie müssen, wenn Sie, was nicht, in einer Kollegenschaft von Philosophinnen und Philosophen unter Umständen der Einzige sind oder die Einzige sind, die sich dieser Termini bedient, auch hinnehmen, dass sie niemand versteht. Dass auch das wären diesbezüglich Kosten. Das ist ganz klar. Und diese Kosten und der entsprechende zu erwartenden Nutzen wären wie immer abzuwägen. Wenn Sie so agieren wollen, selbstverständlich nur. Gut, wie bin ich jetzt dahergekommen? Die negativen Filter ist ganz richtig. Ja. Okay, also es gibt eben auch abschwächende Feedbacks, wie zum Beispiel die Oszillation von Raumtemperatur entsprechend abschwächt und mindert und auf ein angenehmes Niveau reduziert, ja, beziehungsweise anhebt, je nachdem. Ich habe diesbezüglich dann dieses Beispiel des Bienenstocks gebracht, das mir doch denkenswert, auch jetzt in sozialtheoretischer Hinsicht, einigermaßen denkenswert scheint. Ich habe davon gesprochen, dass im Bienenstock auch so etwas wie eine natürliche Klimaanlage wirkt, indem die Bienen einerseits kühlen durch bestimmte Orte des Summens, nämlich das Gelege im Bienenstock kühlen, und auf der anderen Seite, wenn es zu heiß wird, auch wieder, was habe ich jetzt gesagt, kühlen. Okay. Auf der anderen Seite, wenn es zu kalt wird, auch wieder heizen, indem sie, sie kühlen, indem sie die Flügel schlagen, und sie heizen, indem sie auf eine bestimmte Art und Weise summen. Nicht? Also sie regulieren ganz genauso die Temperatur wie etwa eine Klimaanlage. Allerdings tun sie das im Hinblick auf ihre individuellen Temperaturunterschiede verteilt. Oder ihre individuelle Temperaturwahrnehmung tun sie das verteilt. Sie nehmen Temperaturen mit unterschiedlichen Schwellenwerten als bereits zu kalt bzw. als bereits zu heiß wahr. Das heißt, sie beginnen nicht alle gleichzeitig die Flügel zu schlagen, sondern in sehr unterschiedlichem Ausmaß, was ökonomisch einigermaßen verfremdlich wirken könnte, wenn man sich vor Augen hält, dass manche bereits kühlen, wenn andere noch heizen. Ja, also da könnte man sozusagen sagen, das ist irgendwie ein bisschen eine unsinnige Maßnahme. Wenn man sich aber den Effekt dieser Geschichte anschaut, zeigt sich, dass insgesamt das Temperaturniveau doch ausgeglichener bleibt, als eben wenn alle gleichzeitig beständig überheizen oder beständig überkühlen. Damit würde nämlich der Temperaturanstieg zu stark oder zu, also der Anstieg zu stark und der Abfall ebenfalls zu stark ausfallen und damit eine Oszillation der Temperaturgegebenheiten bewerkstelligt werden, eine unliebsame Oszillation. Das heißt, Heterogenität auch in sozialen Gegebenheiten kann in gewissen Zusammenhängen durchaus etwas Sinnvolles oder etwas Gewünschtes sein. Nicht in allen, also es kommt bitte sehr auf den Kontext an, wieder mal, es kommt sehr auf die Zusammenhänge an, die gewünscht sind, aber es kann sozusagen in gewissen Gegebenheiten durchaus sinnvoll sein, so etwas wie Ungleichheit in einer Gesellschaft vorzusehen. Gibt es da Diskussionsbedarf, damit nicht nur ich dauernd rede und mich in den Mund fusselige rede? Auch nicht. Wären sozialphilosophisch nicht eine nicht ganz, naja, selbstverständliche These, wenn ich sage, Ungleichheit ist etwas, was unter Umständen durchaus auch Effekte haben kann. In der Philosophie sind wir in der Regel eher an der Herstellung von Gleichheit interessiert. Ne? Also insbesondere was dann Wohlstandsverteilungen oder Einkommensverteilungen
anbelangt. Ein Beispiel, die Verbrecherrate oder die Devianz von der Gesellschaft, mhm. Das ist quasi ja. Zugehört auf normalen Normalfall.
Nochmal.
Also Devianz, eine gewisse Devianz.
Ein gewisser Prozentsatz.
Ja. Prozentsatz von Verbrecherrate für die Gesellschaft in der Realität.
Ja. Ja, würde ich jetzt auch sagen, kommt darauf an, wie man es nimmt. Kennen Sie diese berühmte Stelle bei Karl Marx, das ist ganz interessant, wo er davon spricht, dass der Verbrecher ja einerseits der Gesellschaft Kosten verursacht und eben, weil er ein Verbrecher ist, diesbezüglich dann eben auch bestraft gehört oder eingesperrt gehört, vieles mehr. Auf der anderen Seite, und da schlägt diese berühmte Hegelsche Dialektik durch, auf der anderen Seite würde der Verbrecher ja aber eben auch erst dafür sorgen, dass sowas wie ein Recht entsteht, ein Rechtssystem oder eine Exekutive und damit ein Richter und all das, was damit verbunden ist. Ne? Das heißt, der Verbrecher ist insofern auch, naja, bis zu einem gewissen Grad ganz nützlich für die Gesellschaft, weil er eben dafür sorgt, durch sein Verbrechen dafür sorgt, dass so etwas wie ein Rechtssystem entsteht in dieser Gesellschaft. Ne? Naja, kann man jetzt lang drüber diskutieren, ich weiß nicht, ob das jetzt genau das ist, was Sie gemeint haben, aber in dieser Art der dialektischen Sichtweise, nicht, kann man schon sagen, ja, also offensichtlich gibt es da doch auch Aspekte zu berücksichtigen, die diesbezüglich die Dinge anders zu stehen kommen lassen. Nicht. Übrigens, in diesem Zitat sehr deutlich die Frage des Beobachters. Nicht. Also wir könnten auf der einen Seite eben sagen, ja, selbstverständlich halten wir Verbrechen für etwas Schlechtes und würden alle Verbrecher eben einsperren. Auf der anderen Seite vielleicht aus der Perspektive des Richters oder vielleicht sogar eines Richters, der gerade um seinen Arbeitsplatz fürchten muss oder eines ganzen Rechtssystems, das vielleicht fürchten muss, entsprechend unterfinanziert zu werden in nächster Zeit, könnte sich dann das Verbrechen durchaus auch als, was nicht, kleines Positivum darstellen, nicht? Aus der Beobachterperspektive von solchen Richtern, die dann sagen würden, jetzt schaut's doch nicht, aus meiner Sicht sind wir notwendig und müssen entsprechend finanziert werden, weil es eben so viel Verbrechen gibt. Und bitte.
Ich glaube, ich habe nicht ganz verstanden, was der Unterschied zwischen Feedback und negativem Feedback ist.
Naja, also es gibt Feedback-Prozesse und es gibt sozusagen als Unterscheidung dieser Feedback-Prozesse positive und negative Feedbacks. Nicht? Es gibt positive Feedbacks, die Entwicklungen aufschaukeln, ich weiß nicht, an der Börse zum Beispiel. Nicht? Also Prozesse, wo eben unliebsame, für den Beobachter nochmal betont, für den Beobachter unliebsame Prozessentwicklungen die Folge sind und es gibt auf der anderen Seite negative Feedbacks, wo eben für den Beobachter gewünschte Prozesse die Folge sind. Auch da hängt sehr vom Beobachter ab, ob etwas als positives oder negatives Feedback betrachtet wird. Bitte.
Ist der Unterschied vom Feedback zum negativen Prozess, dass es sich beim Feedback was aufschauen kann, ob es so eine
Nochmal, wir haben gleichsam eine Staffelung von Unterordnungen. Der rekursive Prozess ist sozusagen ein Entwicklungsprozess schlechthin. Und in diesem rekursiven Prozess können Feedbacks auftreten und diese Feedbacks können sich ihrerseits unterscheiden in positive und negative. Bitte.
Gerade die negativen Feedbacks können wir zum Teil als inkursiv erachten, also dass sie von einem Ziel ausgehen und das von einer Sicht in die Zukunft ausgehen, um das in die Gegenwart zu
verändern. Ja, natürlich. Also wenn man sozusagen den Beobachter mit einbezieht, dann wird es natürlich auch entsprechend komplexer, nicht? Dann ist sozusagen so etwas wie eine zukünftige Erwartung mit dem Spiel, von der her der Prozess gesteuert wird. Also das ist dann schon ein relativ komplexer Zusammenhang und man kann natürlich sofort die Frage stellen, woher kommt dann diese Erwartung und wie kommt sie zustande? Das wird übrigens ein wichtiger Punkt, kleiner Verweis aufs nächste Semester, in der Vorlesung im kommenden Semester sein, die dann verteilte Intelligenz genannt wird. Bitte.
Unterscheiden Sie nicht zwischen rekursiven Prozess und iterativen Prozess?
Die Iteration
ist davon unmöglich da, aber ich meine, ich frage, ob das irgendwie relevant ist.
Wo würden Sie den Unterschied ansiedeln?
Naja, prinzipiell ist ein rekursiver Prozess immer, dass dieselbe Methode immer wieder aufgerufen wird. Aus der Methode heraus und das erst abgeschlossen wird, kein Ende da. Mhm. Und eine Iteration ist eigentlich, da braucht kein Ende da sein, die ist immer fertig. Wenn immer bis zum Ende durchgeführt und dann am Schluss, also kann man sagen, ja, es ist aus.
Na, wenn Sie jetzt. Wenn Sie Algorithmen an. Ja, eben. Ja?
Aber deswegen wollte ich fragen, ob das für den Prozess irgendwie relevant ist.
Also, ich weiß nicht, mit einer, wenn ich es jetzt recht verstehe, wie Sie den iterativen Prozess definieren, würden Sie natürlich auch bei Algorithmen sofort dann, also wenn Sie keine Stoppbedingung angeben, dann läuft das Ding einfach unendlich weiter. Nicht?
Und
das
ist natürlich. Man kann ja auf verschiedene Art und Weise irgendeine Stoppbedingung
angeben. Ja, richtig. Damit.
Also, irgendwann in der Mitte sagen, na gut, jetzt geht es immer weiter und jetzt hört man auf, irgendwie den Prozess irgendwie weiterlaufen zu lassen, und nochmal aufzurufen und dann rennt er halt fertig durch.
Ja.
Und dann wird er am Schluss mehr oder weniger durchgerechnet, was da passiert.
Und was wäre da jetzt der Unterschied zur Rekursivität?
Ja, das ist die Frage. Also, prinzipiell gibt es einen Unterschied. Es gibt, man kann so mit den einen wie mit den anderen Prozess sozusagen dasselbe ausdrücken, aber. Das ist halt eine andere Art und Weise, wie man damit umgeht. Ich wollte nur fragen, ob das philosophisch relevant ist oder nicht. In der Mathematik ist das durchaus also wird da unterschiedlich damit gehandhabt.
Ich bin jetzt natürlich, also gut, da wissen Sie etwas, was ich vielleicht nicht weiß. Bin jetzt dankbar für den Hinweis. Aber grundsätzlich in meinem Verständnis und in dem der Systemtheorie oder in dem auch jetzt der Kybernetik geht es bei rekursiven Prozessen um Prozesse, die iterativ ablaufen, also wo sozusagen jede Iteration einen weiteren Schritt in diesem Prozess darstellt. Und über die Stoppbedingung selbst ist damit nichts gesagt. Also da ist sozusagen die Stoppbedingung eine externe Bedingung, die ich erst angeben, die ich erst definieren muss. Nicht? Also ich kann sagen, hör auf, wenn du die Zahl 100 erreicht hast oder weiß nicht, was auch immer sonst für eine Stoppbedingung denkbar ist. Nicht? Also bei diesen pythagoreischen Bäumen zum Beispiel oder bei diesen, ich kann Stoppbedingung angeben, hör auf, wenn es so klein ist, dass du es nicht mehr hinfinseln kannst, nicht? Zum Beispiel hier an der Tafel. Nicht? Aber das ist sozusagen eine externe Bedingung, die ich erst dazu sagen muss, aber das sagt jetzt nichts darüber aus, ob der Begriff rekursiv oder, weiß nicht, in meinem Verständnis zumindest. Nicht? Die Iteration wäre der sozusagen einzelne Takt oder der Schritt, mit dem eben jede dieser Seiten hier zum Beispiel wieder unterteilt würde. Das wäre eine Iteration. Und in der nächsten Iteration würden wieder alle Seiten, die unterteilt werden können, in dieser Art und Weise unterteilt. Aber danke für den Hinweis, ich werde dem nachgehen und gegebenenfalls, wenn es mir wichtig erscheint, im nächsten Semester dann mit einfließen lassen. Sonst Fragen diesbezüglich? Die Populationsentwicklung habe ich angesprochen. Wir haben davon gesprochen, dass sich Populationen in dieser Art von Theorie, der Populationstheorie zum Beispiel, mit einer bestimmten Wachstumsrate vermehren und diese Wachstumsrate eben auch im Hinblick auf den jeweils erreichten Zustand agiert, eben auch in dieser Art und Weise rekursiv oder iterativ agiert. Ja? Das heißt, weiß nicht, wenn sich die österreichische Gesellschaft mit einer Wachstumsrate von 1,2 oder was auch immer vermehrt, dann wird jeder erreichte Zustand mit diesen 1,2 multipliziert. Heute sind wir 100.000, mit 1,2 multipliziert sind wir im nächsten Jahr oder wann immer eben die nächste Untersuchungseinheit stattfindet, sind wir 120.000 und so weiter. Und die 120.000 sind natürlich dann wieder, nicht die ursprünglichen 100.000, sondern die 120.000 sind der Ausgangspunkt für die nächste Iteration. Das ist sozusagen der entscheidende Punkt bei dieser Sache. Populationsentwicklungen haben in aller Regel allerdings mit mehreren Bedingungen zu kämpfen, als jetzt nur so mit simplen Wachstumsraten. Eine davon ist eben diese berühmte Carrying Capacity, Umweltkapazität auf Deutsch, die darüber Auskunft gibt, wie viel zum Beispiel Nahrungsmittel zur Verfügung stehen, um diese Gesellschaft zu ernähren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie können sich, ich weiß nicht, noch so intensiv fortpflanzen und noch so fleißig bei diesem Wachstum sein. Wenn nur eine bestimmte Anzahl von Nahrungsmitteln zur Verfügung steht, dann wird eben ein großer Teil der Population, die da erzeugt wird, im Zuge einer sehr hohen Wachstumsrate oder bei Wirken einer sehr hohen Wachstumsrate sterben. Ja? Und damit ist sozusagen eine durch die Nahrungsmittel vorgegebene natürliche Wachstumsgrenze eingezogen. Diese Bevölkerung kann nur bis zu dieser Umweltkapazität ansteigen, anwachsen, Carrying Capacity anwachsen. Es gibt sozusagen einen natürlichen Plafond, den die Gesellschaft erreichen kann. Das war besonders wichtig in den Diskussionen um die von Malthus vorhergesagte Bevölkerungsentwicklung im Ende 18. bis 19. Jahr, Anfang des 19. Jahrhunderts. Thomas Robert Malthus, ein eben als Bevölkerungstheoretiker bekannt gewordener, vielleicht sogar eher ein Philosoph als ein im heutigen Sinn ein Demograf, aber wie auch immer, hat eben angenommen, dass sich die Gesellschaft seiner Zeit exponentiell vermehrt, das heißt sehr relativ schnell anwächst, aber die Nahrungsmittelproduktion demgegenüber entsprechend weniger schnell gesteigert werden kann. Insbesondere in einer Inselnation wie Großbritannien war das besonders wichtig. Ja, und dass deswegen irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft, das waren eben diese Horrorszenarien, die da infolgedessen diskutiert wurden, die Carrying Capacity erreicht ist und die Gesellschaft zu einem sehr großen Teil, oder die Neugeborenen dieser Gesellschaft, die Armen der Gesellschaft, zu einem sehr großen Teil sterben werden, weil sie nicht mehr ernährt werden können. Sie wissen, also im 19. Jahrhundert oder diese Zeit hat es als besonderes Argument für das Recht auf Migration angesehen. Die haben gesagt, selbstverständlich, wir Europäer haben das Recht, wir haben auch die entsprechende Religion dazu, wir haben das Recht, eine sogenannte neue Welt zu besiedeln und uns am Planeten auszudehnen. Also diese Bevölkerungsvorhersage, die aus heutiger Sicht natürlich eine sehr simple ist, hat dazu geführt, dass der Europäer sich bis zu einem gewissen Grad selbstverständlich nicht nur diese Bevölkerungstheorie, aber auch diese Bevölkerungstheorie hat dazu geführt, dass sich der Europäer berechtigt gefühlt hat, sich in die ganze Welt auszubreiten, was er ja durchaus recht erfolgreich getan hat. Damit allerdings hat eben die Bevölkerungsentwicklung Europas auch grundsätzlich dieser Theorie von Malthus widersprochen. Also offensichtlich findet die menschliche Gesellschaft auch andere Möglichkeiten, ihre Carrying Capacity auszudehnen. Wir führen ja aktuell auch im Hinblick auf Umweltverschmutzung, im Hinblick auf Ressourcenknappheit und vieles mehr ähnliche Diskussionen. Nicht? Und es ist nicht klar, ob uns nicht unter Umständen, genauso wie Malthus zu seiner Zeit oder der Bevölkerung von Malthus Zeit, auch irgendein Ausweg, den wir heute noch nicht absehen, offenstehen wird. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, es ist nicht ungesund, solche Diskussionen zu führen und ein bisschen darauf zu achten, dass unsere natürlichen Ressourcen knapp sind und nicht in alle Ewigkeit reichen werden. Das dürfte klar sein. In dem Zusammenhang haben wir eine sehr berühmte Formel diskutiert. Das ist so ein bisschen die einzige Formel, die ich Sie bitte, sich zu merken. Ich schreibe es auch auf. Damit wir es haben, ne? Entschuldige, darf ich kurz ein bisschen das unterbrechen? Also eine Bevölkerungsgröße zum Zeitpunkt t plus 1 leitet sich nach dieser Formel aus einer Wachstumsrate mal dem Bevölkerungszustand zum Zeitpunkt t her und wird aber gleichzeitig von einem Feedback, dass diese Entwicklung sich selbst verschafft, gebremst, das in dieser Art und Weise formalisiert wird. Das ist die berühmte, wie haben wir sie genannt? Verhülst-Gleichung, ganz richtig, nach einem Mathematiker, Ökonomen namens Verhülst. Bitte, Sie wollten?
Ja.
Grundsätzlich, Sie haben ganz recht, nicht? Also diese Formel beruht sozusagen auf einer normalisierten Bevölkerungsgröße, das habe ich, hoffe ich, schon erwähnt. Nicht? Diese Zahl wird nicht als Absolutwert, sondern als 100% Wert oder als Prozent oder prozentuale Zahl gelesen, die normalisiert ist, also das heißt, von den 100% werden zwei Nullen abgezogen und damit auf 1 bezogen. Das heißt, diese Bevölkerungsgröße hier schwankt zwischen 0 und 1 und deutet damit eben den jeweiligen prozentuellen Anteil an, einer 100%-Marke. Und wenn Sie dann vorstellen, dass Sie hier, ich weiß nicht, wenn dieser Wert XT zum Beispiel sehr hoch ist, 90%, dann hätten Sie die Zahl 0,9 normalisiert, ne? Dann hätten Sie 1 minus 0,9, dann hätten Sie eine Zahl von 0,1, die mit diesen Werten hier multipliziert wird und damit diese beiden Werte hier entsprechend verkleinert. Also wenn Sie irgendwas mit 0,1 multiplizieren, wird der Wert entsprechend klein. Wenn Sie umgekehrt diese Zahl hier als 10% annehmen und damit als 0,1 annehmen und 1 minus 0,1 zählen, damit den Wert 0,9 bekommen und damit dann diese beiden Zahlen multiplizieren, bekommen Sie einen im Vergleich dazu höheren Wert. Das ist sozusagen ein Brems- oder Verstärkungseffekt, je nachdem, wie hoch diese Zahl hier ist. Den ganz egal, wovon Sie ausgehen. Also wenn Sie sagen, die österreichische Bevölkerung hat, weiß nicht, 7,5 Millionen Leute, dann setzen Sie diese 7,5 Millionen als 100% Wert. Ne? Das sind die 100%, die normalisiert dann eben 1 ergeben oder je nachdem und dann und mit dieser Wachstumsrate multipliziert werden. Ne? Und damit bekommen Sie dann wieder umgerechnet auf Normalzahlen die entsprechende nachfolgende Bevölkerung mit diesem mit dieser Wachstumsrate multipliziert. Je nachdem, wie groß die Zahl ist, wird es gebremst oder verstärkt und damit bekommen Sie eben diese besprochenen Verhülst-Oszillationen, von denen wir eben gesagt haben, dass wenn die Wachstumsrate relativ klein ist, zwischen 1 und 2, ein Grenzwert erreicht wird, eben diese Umweltkapazität relativ linear erreicht wird. Wenn allerdings die Wachstumsrate entsprechend gesteigert wird, auf zum Beispiel also zu oszillieren beginnt es bereits ab 2 und ein bisschen was, aber wenn es dann über 3 gesteigert wird, dann haben Sie entsprechende Oszillationen drinnen und ab dem Wert von 3,57 in etwa haben Sie eine chaotische Entwicklung. Das war diese berühmte Geschichte, dass wenn das Wachstum zu stark ansteigt oder zu schnell stark ansteigt, dass gleichsam das Ziel überschossen wird und das auf eine unvorhersagbare Oszillation hinauslaufen kann. Mit dieser unvorhersagbaren Oszillation haben Sie das, was deterministisches Chaos genannt wird. Deterministisches Chaos ist ein Chaos, das im Prinzip kein Chaos ist, wie es wir aus der Philosophie im Hinblick auf ein absolutes Chaos kennen, einen absolut chaotischen Zustand, der gleichsam zufällig entstehen mag oder aus völlig unkontrollierten, in ihren Bedingungen nicht absehbaren Zuständen resultieren mag, sondern eben eigentlich streng mathematisch berechnet werden kann, aber im Hinblick auf seine Genauigkeit oder beziehungsweise auf die Genauigkeit der Ausgangswerte nur eine sehr begrenzte Berechenbarkeit zulässt. Wir haben diesbezüglich diese berühmte Lorentzsche oder die Lorentzschen Versuche einer Wettervorhersage erwähnt. Ja, der hat eine ganze Reihe von solchen Wachstumsprozessen, also eine ganze Reihe, eigentlich gar nicht so viel, aber einige solche Dynamiken zu betrachten versucht und hat festgestellt, dass das, was er da als Prognose berechnet für die Wetterbedingungen, enorm von der Genauigkeit der Ausgangszahlen abhängt. Und zwar mit einer Genauigkeit, die sich bis in die 6. oder 7. Nachkommastelle erstreckt. Also er hat zuerst, Sie können sich erinnern, der hat ja seine Versuche bereits auf einem Computer durchgeführt, hat es aber für relativ mühsam gehalten, da jedes Mal die genauen Kommastellen einzugeben und hat sich gedacht, das ist so genau, will er es zunächst einmal gar nicht wissen, er lässt es weg, hat aber dann festgestellt, dass doch einige Unterschiede entstehen, je nachdem, wie viele Kommastellen er weglässt. Und im Hinblick darauf hat er natürlich versucht, seine Ausgangsannahmen zu verschärfen und genauer zu agieren, nur um festzustellen, dass dieser Fehler systematisch ist, dass der immer wieder ins Spiel kommt. Das heißt, der Prozess ist zwar berechenbar, in dem Sinne streng determiniert, aber er ist im Hinblick auf die Anfangsgenauigkeit nicht restlos weit berechenbar. Es gelingt vielleicht einige Schritte oder sagen wir mal im Hinblick auf die Wetterentwicklung einige Tage im also eine Vorhersage zu erlauben, aber allzu weit reicht diese Vorhersagbarkeit eben nicht. Bitte.
Ich habe das gleiche Problem wie die Kollegin. Das heißt, das XT, das kann ich mit 1 normalisieren. Weil dann kriege ich 1 minus 1 am Ende. Also XT.
Das ist ja immer 1, oder?
Ja, eben.
Wenn man eine Population als 100% annimmt.
Wenn ich die Ausgangspopulation als 100% annehme und das dann normalisiere, dann kriege ich XT den Wert 1.
Ich nehme.
Oder?
Habe ich gesagt, dass ich die Ausgangspopulation?
Ja.
Das ist aber nicht mehr, was ich gesagt habe.
Also Sie haben es überhaupt nie erwähnt, aber ich bin davon ausgegangen, bei XT plus 1 ist ja der nachfolgende, ist ja die nachfolgende Generation, also der nachfolgende Ausgangszustand.
Nein, jetzt verwirren Sie mich selbst. Soviel ich weiß, wird die Carrying Capacity als der normalisierte Wert wahrgenommen, angenommen. Nicht? Und von dem wird die Ausgangspopulation als der diesbezüglich dann betrachtete Wert angenommen, also die 90% oder beziehungsweise 10%.
Ah, also die Carry Capacity ist per se festgelegt.
Das ist die okay. Ich errechne, indem ich eine bestimmte Wachstumsrate festsetze.
Okay.
Gut, bin ich allerdings nicht sicher, ob ich es nicht so, also wie ich es vorher dargestellt habe, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich gesagt habe.
Dargestellt haben, ist es so, als wenn XT jetzt die Bevölkerung wäre.
Ist es ja auch, nicht? XT ist die Bevölkerung.
Ja, aber in Relation zur Carrying Capacity.
Ja, in Relation, ja, als Prozentsatz der Carrying Capacity. Nicht? Also, was immer, 7,2 Millionen wären, ich weiß nicht, die 90% oder die 10%, je nachdem, die natürlich da jetzt von der Wachstumsrate abhängen.
Ja.
Und damit erhalte ich den Verstärkungs- oder Abschwächungsprozess.
Okay, das ist klar.
Ja. Okay. Der berühmte Schmetterlingseffekt. Das heißt, die bedingte Vorhersagbarkeit von solchen Entwicklungen, von solchen komplexen Entwicklungen, führt dazu, wie das eben diesbezüglich dann ausgedrückt wurde, dass der Flügelschlag eines Schmetterlings in, weiß nicht, Texas oder wo, in Mexiko einen Tornado in Texas auslösen kann. Ja? Kleinste Anfangsungenauigkeiten oder Anfangsunterschiede können enorme Auswirkungen haben im Zuge eines solchen Prozesses. Nach wenigen Iterationen, das ist das Entscheidende dabei, nach wenigen Schritten der Entwicklung. Und zwar in systematischem Ausmaß, das heißt in einem Ausmaß, das sie nicht wegbekommen, auch mit noch so genauen Untersuchungen. Wir haben diesbezüglich, glaube ich, dieses Beispiel der Verteilung von Wetterstationen auf der Erde angeführt. Sie können, wenn sie eine gewisse Dichte von Wetterstationen auf der Erde einrichten oder finanzieren können, relativ gute Vorhersagen auf, sagen wir mal, eine Handvoll Tage ermöglichen. Aber wenn sie nur die Zahl der Tage zum Beispiel zu verdoppeln versuchen, brauchen sie nicht nur doppelt so viele Wetterstationen, sondern ungleich mehr Wetterstationen. Und ich habe, glaube ich, das Beispiel gebracht, da gibt es Berechnungen, dass ein Monat Vorhersage eine Wetterstation pro 5 mm der Erdoberfläche benötigen würde.
Nur,
bitte? Ja, 11 Tage würde dann bereits so 20 Millionen oder irgendwas ergeben. Aber ich glaube, ein Monat würde eine Zahl, ist jetzt auch egal, Sie können im Internet nachschauen, aber ich glaube, ein Monat würde dann bereits eine Zahl von 10 hoch 20 an Wetterstationen brauchen und das wäre dann wirklich sozusagen alle 5 mm eine Wetterstation. Wobei allerdings natürlich auch an solchen Versuchen schon gearbeitet wird. Also wenn Sie denken, dass mittlerweile eine Miniaturisierung von Wetterstationen statt hat, die mit Ballonen dann fast in jeder kleinen Region da stationiert werden und diesbezüglich dann auch schon Vorhersagen, also gerade in Österreich, wir sind da glaube ich technisch sogar irgendwie vorne weg, Vorhersagen fast in jedem einzelnen Tal unserer Alpen ermöglicht, ne? So relativ genaue Vorhersagen. Also wird natürlich schon versucht, diese Genauigkeit entsprechend fein zu tunen, aber ob es jetzt also grundsätzlich besagt der Begriff des deterministischen Chaos, dass es nicht in alle Unendlichkeit gelingt und dass damit eine Grenze der Vorhersagbarkeit gegeben ist. Es gibt diesen berühmten Lyapunov-Exponenten, der eben diese Zeit, für die etwas vorhersagbar ist, auch mathematisch zu handeln erlaubt oder eben zu erfassen erlaubt.
Ja,
gut. Naja, und damit sind wir jetzt auch schon im Prinzip bei der letzten Stunde angekommen. Diese zellularen Automaten, die wir angesprochen haben, die gleichsam so etwas wie sehr abstrakte, grundlegende Formen von Regelsystemen zu beschreiben erlauben, die eben auch rekursiv, das heißt im Hinblick auf den im jeweiligen vorherigen Schritt erreichten Zustand gewisse Veränderungen vorsehen. Ja? Das heißt, es werden Regeln definiert, mit denen sich zum Beispiel Binärzahlen in Abhängigkeit ihrer jeweils benachbarten Zahlen zum Beispiel, also in Abhängigkeit ihrer Nachbarschaft, in einer bestimmten Art und Weise verändern. Und aus dieser Veränderungen werden dann eben bestimmte Regelmäßigkeiten oder Unregelmäßigkeiten destilliert und es zeigt sich, dass im Hinblick auf so basale Möglichkeitsräume wie die eben mit drei Binärzahlen gegeben sind, also mit einer Kombination von drei Binärzahlen, mit denen eben 256 Möglichkeiten bestehen, schon gravierende Unterschiede im Hinblick auf das, was da als regelmäßig entsteht, als Periodizität entsteht, gegeben sind. Also das heißt, wir haben davon gesprochen, dass manche dieser Regeln, die da möglich sind, nicht in der Kombination von drei solchen Binärzahlen, manche dieser Regeln relativ gleichförmige, uninteressante Muster erzeugen und andererseits manche andere Regeln, eben die berühmte Regel 110, aber auch die Regel 22 oder die Regel 30 und ähnliche andere, dann relativ komplexe, doch einigermaßen überraschende Muster erzeugen, die sich nicht oder nicht unmittelbar im Hinblick auf die Ausgangsbedingungen interpretieren lassen. Also wir haben davon gesagt, dass in diesem System eben nur drei Binärzahlen miteinander kombiniert werden, das heißt Nachbarschaften der Größe 3 berücksichtigt werden, dass aber daraus Strukturen entstehen können, die in viel größeren Nachbarschaften Regelmäßigkeiten aufweisen. Und diesen Umstand haben wir als sogenannte emergente Ordnung markiert, eine Ordnung, die dann im Bereich der zweidimensionalen zellularen Automaten zum Beispiel zu solchen Figuren wie dem Kleider führen. Der Kleider, bitte?
Ich habe eine Frage zum Kleider. Und zwar geht es ja anscheinend ums Unendliche. Aber wer sagt, dass sich das nicht berührt im Unendlichen und sich aufhört?
Gute Frage. Nicht? Also über das Unendliche sind wir unendlich sprachlos im Allgemeinen.
Aber es sollte jetzt nicht ein Beispiel sein, dass was Unendliches entstehen kann aus einem.
Naja, wie entsteht in diesem Game of Life, in diesem Spiel sowas wie eine unendliche Folgewirkung? Es geht nicht darum, dass sozusagen eine einzige Form, in dem Fall der Kleider, in die Unendlichkeit abzischt, sondern dass daraus Ordnungen entstehen können, die im Prinzip nach oben hin unbegrenzt oder zumindest nicht vorhersagbar zu irgendeinem Zeitpunkt aufhören, sich weiterzuentwickeln. Ja? Wir haben diesbezüglich davon gesprochen, dass mithilfe dieser Figuren, die da im Game of Life feststellbar sind, höhere Ordnungen erzeugt werden können, nämlich die zum Beispiel einer universellen Turing-Maschine, eines Computers im heutigen Sprachgebrauch, und mit diesem Computer dann, der als solcher voll operationsfähig ist, eigentlich, wie heute eben grundlegend angenommen wird, im Prinzip all das möglich ist, was wir hier in unserem Universum auch vorfinden. Ja? Bitte, es handelt sich, das möchte ich schon betonen, es handelt sich dabei um Thesen. Also es ist einerseits diese berühmte Turing-Church-These, erweitert durch einen weiteren Wissenschaftler namens Deutsch, und die wird als Turing-Church-Deutsch-These gehandelt, die davon ausgehen, dass im Prinzip das, was ein Computer kann, mehr oder weniger das erzeugen kann, was wir in unserem Universum vorfinden. Bitte.
Ja, können Sie den Begriff der Turing-Fähigkeit nochmal erläutern, aber in Bezug auf das Game of Life, also
ja.
Was soll das heißen?
Okay, also Sie können sich ganze Reihe von, oder zum Beispiel bei den eindimensionalen Automaten, nicht? Kombinationen von Binärzahlen, die innerhalb weniger Schritte dann auf eine sehr simple Regelmäßigkeit, ich weiß nicht, schwarz-weiß, schwarz-weiß, schwarz-weiß und so weiter hinauslaufen, nicht? Lässt sich kaum vorstellen, dass sich daraus dann irgendeine Art von höherer Ordnung entwickeln lässt, die dazu taugt, so etwas wie eine Turing-Maschine zu erzeugen, einen Computer zu erzeugen, nicht? Also, wie sie eine Abfolge von schwarz-weißen Pünktchen in einer Art und Weise kombinieren, dass daraus eben sowas wie logische Operatoren gebaut werden können, die dazu verwendet werden können, Berechnungen anzustellen, ist bis heute nicht vorstellbar. Es gibt übrigens genau von diesem Stephen Wolfram Überlegungen dazu, was die Mindestkomplexität ist, um eben solche Turing-Maschinen zu erzeugen. Und es gibt, das habe ich kurz erwähnt, glaube ich, aber dann nicht ausgeführt, es hat da auch ein Preisausschreiben gegeben, im Zuge dessen dann ein Student, ich glaube, Smith hat er geheißen oder so ähnlich, lässt sich im Internet feststellen, $25.000 gewonnen hat, weil er eben zeigen konnte, dass ein sehr basales Regelsystem, das von Wolfram vorgeschlagen wurde, tatsächlich ausreicht, um eben eine solche Turing-Maschine zu erzeugen. Das war sozusagen das minimalste Regelset, das bisher gefunden wurde. Verstehen Sie? Also sozusagen ein Regelset, das eine Abfolge von schwarzen und weißen Pünktchen oder nur schwarzen oder nur weißen Pünktchen erzeugt, reicht bei weitem nicht aus, um eine Turing-Maschine zu erzeugen, ist in dem Sinne nicht Turing-vollständig, das besagt der Begriff. Aber ein Regelset, das so komplexe Muster wie das Game of Life erzeugt, reicht aus, ist in dem Falle Turing vollständig. Er reicht aus, um damit sowas wie eine universelle Turing-Maschine zu erzeugen. Ja? Bitte.
Was bedeutet das konkret, wenn Sie immer nur sagen, dass da alles möglich ist, was in unserem Universum möglich
Sie
ist?
Sie und ich und wir alle hier und das Wissenschaftssystem und ich weiß nicht, die Gräser auf dem Felde. Und
das wird alles entstehen wie ein Computer oder analog?
Naja, bitte, das ist jetzt nicht unmittelbar meine Meinung, aber es gibt Leute, die im Prinzip davon ausgehen, dass das, was uns umgibt, berechenbar ist, und zwar mit denen, also sozusagen in seiner Erzeugbarkeit. Ich meine, wenn Sie sich vor Augen halten, nicht kommt. Naja, das ist die gute Frage, nicht? Wenn Sie sich vor Augen halten, dass, ich weiß nicht, heute in modernen Computerspielen tatsächlich sowas wie virtuelle Welten entstehen, nicht? Also Second Life und sowas Ähnliches, nicht? Dann haben Sie da tatsächlich die Möglichkeit, sowas wie Zweitwelten entstehen zu lassen. Auf der Basis von Unterschieden zwischen Strom fließt und Strom fließt nicht. Also offensichtlich reicht sozusagen diese Binärunterscheidung dazu, so komplexe Welten entstehen zu lassen, wie sie in Second Life vorfinden. Das ist gleichsam commonplace, das glauben wir alle mittlerweile. Ja? Und es gibt darüber hinaus eben Leute, die glauben, dass auch das, was uns in unserer Realität umgibt, nicht anders erzeugt werden könnte, als mit Hilfe von heute möglichen Computern. Natürlich, mit wesentlich schnellerer Rechenzeit, mit größeren Speichern und. Nicht? Also da sind wir weit davon entfernt. Aber grundsätzlich, das Prinzip ist dasselbe. Ja, gute Frage, nicht? Also was das Virtuelle heißt, da sind wir in philosophischen Zusammenhängen, die wir vielleicht dann wirklich aufs nächste Semester verschieben müssen. Aber es gibt natürlich auch sozusagen die Frage, was Sie mit Ihren Sinnesorganen jeweils wahrnehmen. Und Sie können sich unter Umständen vorstellen, dass es Leute gibt, die der Meinung sind, dass das, was Sie mit einem Helm, der Ihnen eine virtuelle Welt vorgaukelt, wahrnehmen, auch nichts anderes ist, als das, was Sie jetzt aktuell mit Ihren Sinnesorganen wahrnehmen. Ne? Das ist jetzt nicht unbedingt meine Meinung, aber es gibt Leute, die das glauben. Ne? Und damit ist eben sozusagen diese berühmte Church-Turing-Deutsch-These, naja, unterlegt. Und die führt sich ihrerseits auf die Turing-Vollständigkeit von solchen Regelsystemen zurück und das Game of Life wäre diesbezüglich eben Turing-vollständig, würde also ausreichen, um diese virtuellen Welten oder auch wirklichen Welten zu erzeugen. Das ist die dahinterstehende These. Gut. Damit haben wir die Zeit einigermaßen überschritten. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.